Il était petit, hein. Zwischen Menschenrauch, zwischen Mensch und Gott beruht auf zwei Grundlagen. Und zwar auf Vertrauen und Gehorsam. Wo es bei beiden oder sogar auch mal an einer von beiden Komponenten fehlt, gibt es keine Sicherheit. Ich bin heute am frühen Morgen dazu gezwungen gewesen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil mich ein Gläubiger angeschrieben hatte. Zu dem Gott gesprochen hat, aber der noch Angst hat, sich auf dieses Reden einzulassen. Und mir ist dabei klar geworden, dass diese Sicherheit, nach der wir alle streben, die in einer konstruktiven Weise auch zu einer Selbstsicherheit führt, auf diesem Paradoxon beruht. Dass wir nämlich erst vertrauen müssen und zweitens gehorchen müssen. Warum ist das ein Paradoxon? Ich vertraue auf jemand anderes. Oder ich vertraue jemandem anderen. Das ist ja das Wesen von Vertrauen. Ich glaube jemand anderen. Und dann, ich höre auch noch auf jemand anderen. Gehorchen ist vom Wortstamm her hören, aber ein tätiges Hören. Ich tue, was der andere mir sagt. Normalerweise würden wir sagen, das schließt ja Sicherheit komplett aus. Wenn ich nicht mehr oder scheinbar nicht mehr selber entscheide. Das, was viele mit Gehorsam verbinden, ist ja diese tief verwurzelte Furcht, dass man manipuliert wird. Dass man gar nicht mehr selber entscheidet. Gott sei Dank gibt es als Basis für dieses Vertrauen und das Gehorchen nur eine einzige Voraussetzung, das ist Liebe. Wo das fehlt, und ich meine tatsächlich beim Aufwachsen von Kindern, wo die Liebe fehlt und deren wichtigstes Kennzeichen die Geduld ist, wie uns 1. Korinther 13 sagt, wo diese Liebe und die Geduld fehlen, hat der Mensch es schwer, Vertrauen zu entwickeln und auch gehorsam zu sein. Warum? Weil das Gehorchen eine Folge des Vertrauens ist. Sonst wäre es kein Gehorsam, zumindest nicht im biblischen Sinne. Dann ist es tatsächlich Unterwerfung. Das ist ganz was anderes. Das gibt es in anderen Religionen. Gehorsam bedingt unsere aktive Mittel, unser aktives sich einlassen auf den Willen eines anderen, eines Stärkeren, eines Klügeren, eines Erfahrenen. In unserem natürlichen Leben haben wir etwa 2 Jahrzehnte, wenn man dann noch das berufliche Lernen dazu er rechnet wahrscheinlich nochmal 2 zusätzliche. Dann spätestens, also mindestens 1 Jahrzehnt nochmal, erst etwa ab dem 30. Lebensjahr, sollte man davon ausgehen können, dass jemand tatsächlich volles Vertrauen in Verbindung mit der Fähigkeit, sich einzusetzen, also auch vollen Gehorsam zu leisten, dass sich das abschließend entwickelt hat. Warum stößt sich darauf? Weil Jesus anfing, 30 Jahre alt zu werden. Dann erst wurde er in den Dienst genommen. Und wir können an seinem Leben ablesen, dass er vollständiges Vertrauen zu seinem Vater hatte und vollständig gehorsam. Das ist beides nicht unangreifbar. Wir sehen von der Versuchung in der Wüste bis zu dem Leiden am Kreuz, oder zumindest diese Nacht davor, Golgatha, dass Vertrauen und Gehorsam angreifbar bleiben. Ich kann es aus meinem Leben sagen. Ich denke, ich habe 20 länger gebraucht, etwa im 50. Lebensjahr, würde ich jetzt rückblickend sagen, hat sich Vertrauen und Gehorsam so sehr verfestigt, dass ich mit der entsprechenden Ruhe, fröhlichen Neugier in neue, schwierige Situationen meines Lebens treten kann. Ich hoffe, ihr braucht nicht so lange.
Doch, länger. Das geht doch gar nicht.
Was hat diese Vorrede mit unserem heutigen Bibeltext zu tun? Ich komme wieder zurück auf die Perikopenreihe. Und da ist heute eine ganz merkwürdige Zusammenstellung. In der Erklärung der evangelischen Kirche heißt es dazu, es geht um Hunger, und zwar geistlichen und physischen, körperlichen, und wie Gott darauf reagiert. Und dort hat man den Fokus auf das Abendmahl gelegt. Ich sehe den Fokus etwas anders und möchte sagen, weil es um unsere praktische Schritte im Glauben immer wieder geht, wie viel Versorgung von Gott brauchen wir? Das ist eine entscheidende Frage.
Wie viel Versorgung
von Gott brauchen wir?
Nonstop. Um die Uhr.
Ja, ich meine vielleicht nicht mal so sehr quantitativ, sondern eher qualitativ. Denn daran macht sich, wenn wir zurückgucken in die Geschichte des Volkes Gottes, und zwar sowohl des Alten als auch des Neuen Testamentes, viel Schwierigkeiten und Frust. Und zwar in zwei Richtungen. Da ist einmal die Unabhängigkeit von Gott, dass man ihn scheinbar überhaupt nicht braucht. Dass man so vor sich hin lebt, ein, könnte man dann sagen, bürgerliches Leben, ein Leben, in dem man einfach so hinnimmt, dass es Versorgung gibt, so wie Gott das dem Noah versprochen hatte, dass nicht aufhören werden, sondern Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht, ja, dass man die Kreisläufe des Lebens einfach so hinnimmt als gegeben. Und dann braucht man ihn nicht. Und das muss man nicht schon sagen. So, wenn man auch noch ein bisschen fleißig ist, kann sich jeder Mensch selber versorgen. Gott hatte aber seinem Volk, zumindest zu der Zeit der Wüstenwanderung, an andere Aufträge gegeben. Wie sah der aus? Das kommt später. Er hat vorher Anweisungen gegeben. Und zwar das, was man zusammenfassen kann, die Feste des Herrn. Es gibt zwei Kapitel, wo in Reihenfolge aufgeschrieben ist, welche Feste das Volk Gottes feiern sollte. Und wir lesen später, in der Zeit der Könige, dass man das versäumt hat. Wozu Feste feiern? Natürlich, um dem Herrn zu danken. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist das ist dieses Mindestmaß an Beziehung. Und da muss ich sagen, dass unsere, und ich meine das wirklich, gläubigen islamischen Freunde inzwischen den großen Teil des christlichen Bekenntnisses ein Vorbild sind. Sie halten ihre Feste opferfest und was es dann gibt, in wirklicher Gottesbeziehung. Sicher gibt es dort auch Tausende, die das nicht machen, nur aus Tradition, aber ich sehe das. Menschen, sowohl hier in Europa als auch in den islamischen Ländern, mit ganzer Hingabe versuchen, Gott zu ehren und ihm zu danken. Und man kann sehr viele kleine Clips im Internet finden, dass solche Menschen, die mit Sicherheit nichts mit dem christlichen Bekenntnis zu tun haben, auch Gott ehren. Dadurch, dass sie von ihrem Überfluss mit Armen und Schwachen teilen. Das ist die eine Seite. Das ist diese Gottesbeziehung, ich nenne das mal so, aus dem Überfluss heraus, aus dem Alltag. Der Überfluss hat das Risiko, dass man Gott vergisst. Heute möchte ich mich mal hier auf das andere konzentrieren. Die zweite Seite der Versorgung Gottes ist bei Mangel. Klassisches Beispiel, immer wieder das Alte Testament.
Die Moral, das ist der
40 Jahre Mangel durch fehlende klassische Ernährung, kein Anbau und so weiter, also durch die Wüste zu ziehen und dann versorgt Gott auf übernatürliche Weise. Wie? Mit Manna. Und das ist meine Frage. Welche Versorgung brauchen wir? Gott versorgt sein Volk, ein Millionenvolk, über Jahrzehnte übernatürlich. Was mussten sie machen?
Einsammeln, Mineralien.
Genau.
Zehn Gummi.
Jeden Morgen Müsli von der Erde sammeln.
Das Schöne ist ja irgendwie, die haben ja nicht das Manna gebacken gekriegt. Sie konnten mit diesen Dingen tun, wie sie es wollten. Also Fantasie war ja noch dazu. Gegeben. Das war ja nicht alles nur einseitig, sondern Gott hat es gegeben und sie durften jetzt daraus machen, wo sie denken, das mache ich ganz gerne.
Ist ja klar.
Ja, nee, ist nicht nur klar.
Nein, man konnte das roh essen, man konnte das verarbeiten.
Man hat ja nicht das Brot einfach so fallen lassen und wir nehmen und essen jetzt, sondern...
Ja, und er hat sie ihnen auch nicht in den Mund geschmissen, sondern sie mussten es aufsammeln. Ist ja klar, sie werden beteiligt. Was ist das Problem, was sich dann daraus ergibt?
Dass sie das nicht über Nacht aufgeben könnten, zum Beispiel sonntags dann nicht mehr sammeln und dann essen einfach.
Sonntag nicht, aber am Sabbat brauchten sie nicht. Aber für uns mussten sie das jeden Tag einsammeln. Das würde ich nicht mal als Problem sehen.
Es fehlt so dran, dass es reicht. Also, dass ich
gut, das war...
Die
Unzufriedenheit. Ich nenne es einfach so. Die Unzufriedenheit. Man wird jahrzehntelang versorgt.
In der Waschküche.
Genau. Und dann ist es nicht mehr die Freude über dieses Wunder, sondern was ist das? Es ekelt uns so dieser Elend. Wenn ich das auf unsere Basis zurückbeziehe, Sicherheit wächst aus Vertrauen und Gehorsam, dann zeigt es, eine dieser Gefahren, oder die zweite dieser Gefahren, das erste, dass wir sagen, ich habe doch alles, liebe Seele, setz dich zur Ruhe, was soll ich machen, ich baue noch größere Scheunen, und dann ist das Urteil Gottes lunar, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Für wen ist das, was du aufgerufen hast? Ich gehe mal davon aus, dass unter uns nur ein minimaler Bruchteil, wenn überhaupt jemand ist, der so aus dem Überfluss heraus lebt. Ich fürchte, wir gehen alle hier in die andere Kategorie, die angewiesen sind auf die Minimalversorgung Gottes. Und da möchte ich heute einmal den Augenmerk drauf legen, lenken. Dass es uns nicht geht, wie dem Gottesheim. Wir lesen zuerst diese Geschichte 2. Mose 16. Da ist es nämlich, da kommt es zu diesem Murren. Ab Vers 2. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Sprach der zu Mose, siehe, ich will euch Brot von Himmel regnen lassen und das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich prüfe, ob es in meinem Gesetz wandelt oder nicht. Am sechsten Tag aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Und Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, abends soll der Himmel werden, was euch der Herr aus Ägypten geführt hat. Und dann Seite 11, und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört, sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kam Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag Tau rings um das Lager und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sagen, sprachen sie untereinander, Manu, denn sie, also was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat, und jeder Sammler, so viel er zum Essen braucht, ein Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hat, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und still. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelte am alle Morgen so viel ein, jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am Sabbat, am Tag vor dem Sabbat, haben sie doppelt gesammelt. Und das hat sich dann tatsächlich einen Tag länger gehalten, wurde weder von Würmern gefressen noch stinken. Lesen wir zweiten Text. Johannes Evangelium, Kapitel 6. Ab Vers 28. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke werden? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und wir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Da kann man weiterlesen. Ich springe mal zum Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, der das Leben der Welt. Und dann diese kurze Blick auf das, was wir Abendmahl nennen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag aufwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, wird Leben nehmen. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Und der kann man aushalten. Seht ihr, wie das Vertrauen und Gehorchen miteinander zusammenhängt? Bei den Vätern in der Wüste war das nicht anders. Gott hat geredet und sie waren herausgefordert, das zu tun. Das ging los in Ägypten, auszuziehen mit Mose und Aaron. Ja, das war dadurch gekennzeichnet, dass sie dieses Lamm kaufen mussten und sein Blut an die Türstöcke streichen, um selber nicht unter das Gericht der Ägypter zu geraten. Das ging weiter mit dem Gang durch das Schilfmeer. Und das hat sich dann in der Wüste zu bewähren gehabt, wo immer wieder das Volk vor neue Herausforderungen gestellt war, Gottes Wort zu vertrauen oder eben dagegen anzugehen. Und was ist die Beobachtung? Mit dem Vertrauen sah es immer schlechter. Immer wieder geht das Volk Gottes gegen den an, der es berufen hat und versorgt. Wenn ich also unser kleines Leben runterbreche, dann werden wir, wenn wir uns erinnern wollen, oder auch vielleicht bei anderen, wenn wir das beobachten, sehen, dass das Verhalten genau dasselbe ist bis zum heutigen Tag. Kinder werden tausende Male angesprochen, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Und es dauert Jahre oder Jahrzehnte, bis endlich diese Reife herangewachsen ist, dass sie sich hineinbegeben. Aber, das muss man auch nicht noch sagen, es ist nur ein Bruchteil derer, die eigentlich diese Berufung haben. Jeder Mensch, jedes Kind hat diese Berufung. Auf die Liebe, mit der es gezeugt wurde und in das Leben hineingeboren ist, mit Vertrauen und Gehorsam zu antworten. Und oft genug, und manches Mal über Generationen hinweg, zeigt sich die Schwierigkeit, das zu tun, diese Reife hineinzutreten. Jeder Lehrer, jeder Lehrerin kann ein Lied davon singen. Kann man sich ein Leben lang abmühen. Und es gibt nur einen Bruchteil von Kindern, die das wirklich annehmen und umsetzen. Man wird immer wieder überrascht, dass dann später manche die Kurve gekriegt haben. Und man ist auch anders einmal überrascht, dass Leute mit den besten Voraussetzungen ihr Leben sporten. Aber wenn wir davon weggehen und gehen zu uns Gläubigen, dann sind wir in derselben Herausforderung. Was an Versorgung Gottes ist genug? Und wir sehen, dass selbst die Zeichen und Wunder nicht ausreichen, um die Versorgung, also um das Vertrauen zu Gott so wachsen zu lassen, dass wir aufgehorchen. Das konnte man sehen damals beim Volk Israel. Das sah man bei den Tausenden oder Zehntausenden, die Jesus persönlich begegnet sind. Und das sieht man bei den Millionen und Milliarden heute, bis zum heutigen Tag, denen Gott in derselben Liebe und Fürsorge begegnet. Und das ist eine große Herausforderung für uns. Weil es sicher auch in unserem Leben Dutzende Beispiele gibt, wo wir herausgefordert sind, ob wir unser Vertrauen investieren und ob wir das, was Gott zu uns redet, praktisch umsetzen. Und ich meine nicht nur die allgemeinen Dinge, die uns gesagt werden, was Gott dazu ist, sondern ich meine das ganz konkrete Reden Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Und zwar des verschiedenen. Er hat ja vielerlei Möglichkeiten, durch Freude, durch Offenbarung, durch sein Wort, durch Propheten. Es gibt ein ganz unterschiedliches Reden Gottes. Hier in der Gemeinde, wo Jesus anwesend ist. Das Reden in unserem Geist, das Reden durch bestimmte Umstände. Ich hoffe, dass wir lernen, auch dieses Spektrum nach und nach wahrzunehmen. Guck mal, ein kleines Kind versteht am Anfang nicht den Inhalt, was er gesagt hat, versteht aber die Zuwendung. Es versteht den Ton, in dem zu ihm geredet wird. Und es trifft die Entscheidung, sich darauf einzulassen oder nicht. Ja, jeder kennt so bestimmte Altersphasen, wo ein Kind kämpft und sagt, nein, 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 ich will das nicht. Und versucht, sein eigenes dagegen zu setzen. In dem Alter ist meistens schon das Vertrauen gewachsen. Aber es wird Gehorsam noch nicht entwickelt. Und das gibt es genauso im Geiste. Und ich komme zum dritten Text. Und zwar in der Apostelgeschichte 2. Was uns das deutlich machen sollte, wie herausfordernd das bis zum heutigen Tag ist. Da ist ab Vers 37 unter der Überschrift die erste Gemeinde. Als sie aber das hörten, nämlich diese sogenannte Pfingstbericht, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist an dem Punkt, wodurch uns das Wort Gottes sagt, dass tatsächlich die Liebe der entscheidende Punkt ist, um Vertrauen und gehorchen zu können. Woran kann man das merken? Da ging es ihnen durch Herz. Herz und Liebe, das hängt ganz eng zusammen. Ja, etwas, was uns zu Herzen geht, passiert nur, wenn wir denjenigen oder die Familie oder was auch immer lieb haben. Das ist ein ganz deutliches Kennzeichen. Alles, was unser Herz berührt, wird also ist gekennzeichnet, dass die Liebe doch eine Rolle spielt. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Was für eine extrem kurze und einfache Botschaft. Ich weiß, dass viele Gläubige, vor allem junge Gläubige, sich scheuen, das Evangelium weiterzugeben, weil sie denken, sie müssen einen riesen Predigt haben. Ihr Lieben, das müssen wir nicht. Guck mal, da kommen Leute, interessiert, hungrig, weil ihr Herz berührt ist, und sie fragen, was sollen wir tun? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Tut Buße. Kann man auch sagen. Pardon. Bitte nicht länger nach euren Vorstellungen. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und dann diese Gewissheit. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das alles. Hinwendung zu Gott, das nach außen hin bekannt machen, das ist der Sinn der Taufe. Und Gott hält seinen Teil der Abmachung, dass er den Heiligen Geist dazu schickt. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Punkt. Dann Nachsatz noch mit vielen anderen Worten bezeugt er das und ermahnt es in Sprache. Noch mit vielen anderen Worten heißt, die werden extra nicht aufgeschrieben, damit wir die Furcht verlieren, dass wir bestimmte Worte benutzen müssen. Viele andere Worte. Bezeugt, ermahnt. Und sprach, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Einfache Predigt, große Wirkung. Nicht das Komplizierte, sondern der einfache Hinweis auf den, der das Brot des Lebens ist. Erinnert euch, schreibt euch bitte diese, oder ja, schreibt oder zeichnet euch an, diese Stelle im Johannesevangelium Kapitel 6. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer Jesus annimmt, hat ewiges Leben. Das ist ein Fakt. Ob sich das so anfühlt, ob da Gedanken dagegen sind, völlig egal, das hat Jesus selber bezeugt, das ist die Wahrheit. Dann sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das heißt, diese mehr als 2000 Leute, denn 120 waren ja vorneweg schon, glaube ich, gewesen, nehmen das Wort von Jesus Christus ernst. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt. Brot des Lebens, der ich das heil. Das haben die ernst genommen und gemacht. Sie blieben da drin. Es kam aber Furcht über alle, und das meine ich nicht über diese, die geglaubt haben, sondern über die Menschen drumherum. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, gingen die Mahlzeit mit Freude und lautem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. Alle, die gläubig waren, hatten alles gemeinsam. Ihr Lieben, wisst ihr, dass das nach der Zeit der Wüstenwanderung das erste Mal war, dass sich eine große Anzahl aus dem Volk Gottes wieder auf die vollständige Versorgung des Herrn verlassen hat? Da ist ein Jahrtausend dazwischen vergangen. Da hat Gott vieles unter ihm getan. Es gab Zeiten des Aufschwungs, wie bei David und Salomo, und es gab Zeiten des Niedergangs, wie in der babylonischen Wegführung, und es gab Wiederherstellung, wie in der Esra und Nehemia. Aber erst hier, nach Pfingsten, verlässt sich das Volk Gottes wieder auf die komplette Basisversorgung von Gott. Ich frage mich, wann ist das wieder weggegangen? Ernsthaft, ich frage mich, wann ist diese Einfachheit der Nachfolge wieder verschwunden? Guck mal heute, wie viele Kirchen haben Milliarden angesammelt und woanders verhungern die Leute. Sogar dieselbe. Viele der wirklich verhungernden Gläubigen, Pakistaner sind Katholiken. Und hier im Westen sind Milliarden gebunkert. Nicht Millionen, nicht Tausend, Milliarden. Frage mich, was muss passieren, dass man Not, dass man mit dieser Basisversorgung Gottes nicht mehr zufrieden ist? Wisst ihr das?
Ich habe mir vorgestellt, die hatten keine Arbeit. Was für eintönig, was alles geschehen.
In den Herzen. Es mag ein Grund mit gewesen sein, aber ich glaube, es ist was anderes. Es ist nämlich genannt dort.
Die Fremden waren unter ihnen. Die wurden auch zurückgeblickt.
Ja,
in Ägypten
waren. Genau. Es ist das Zurückgucken auf die Zeit in der Welt. Sie haben alles vergessen, dass sie dort gequält waren, dass sie sich so quälen mussten, dass sie noch nicht mal mehr für ihre Fronarbeit das Material gekriegt haben. Sie mussten das zusammenkrabbeln. Aber sie gierte nach dem Fleisch des Ägypters. Da muss ich dann wieder sagen, es ist doch erstaunlich einfach, es ist primitiv, was das Volk Gottes zum Murren bringt. Sie beklagen sich nicht über die fehlenden festen Wohnstätten, die können durchaus im Zelt leben. Sie beklagen sich nicht, dass sie in festen Städten wohnen, dass sie nun herziehen gehen. Aber sie beklagen sich, dass sie
Früher war alles anders, Mentalität.
Sie beklagen sich, dass diese Vielfalt der Versorgung nicht da ist. Und ich denke, ihr Lieben, das ist eine Gefahr für so ein Ding.
Ja, das ist auch dann, weil die Leute Gott nicht mehr danken. Vom Besten, weil dann wäre man dankbar für das, was man hat. Das verändert ja einen. Also bei uns ist es gar nicht gegeben. Wir danken von jeder Mahlzeit. Es ist Teil unseres Essens. Und es verändert was, wenn man dem Essen dann zugewandt ist. Und jetzt die Kinder heute, viele, wenn ich aus der Schule Perspektive, die fressen rein, die essen rein.
Ohne Innenstörung. Ohne.
Und bei den Erwachsenen ist das auch.
Ja.
Dreht sich alles um Essen und die Bäuche.
Genau, ohne.
Da kommt auch die ihr seht ja bei den Kindern, wenn die nicht zu essen haben, dann werden die frech, dann schreien die, dann werden die
unreißig. Ja.
Kann man dann um?
Frage. Ist unser Vertrauen und unser Gehorsam so groß, dass er uns mit dem Brot zufrieden gibt? Ich frage das. Das ist keine rhetorische Frage. Ich frage das erst recht mit Ihnen in irgendeiner anklagenden Weise. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist nicht die Wurst. Er ist nicht der Salat oder irgend so was Besonderes. Er ist das Brot des Lebens. Reicht uns das in dieser Welt? Ich sage mal, für jemanden, der existenziellen Mangel hatte, und da meine ich noch nicht mal körperlich, sondern in seiner Seele, ist diese einfache Versorgung ein Grund zur Freude, zur Dankbarkeit, zum zu jedem Tag neu mit Spannung in diese Begegnung mit Gott zu gehen. Aber für jemanden, der sich vergleicht mit dem, was um uns herum ist, kann es zur Frustration werden. Vor allem, wenn man dann andere um sich hat. Das ganze Volk murrte wieder. Das mit irgendeinem angefangen haben. Und dann die nächste und eine Familie und dann kommen noch die Frauen dazu und ich bin doch sowieso. Und so. Die wussten nicht, was Lauch und die ganzen Gewürze waren. Die haben ihr Leben lang nie gekannt. Aber in Mohren werden sie sich nicht zwingend zurückhalten.
Ja, da lebt doch ständig hier im Haus. Heute kommt diese Dankbarkeit, dass das
die Basis
für uns. Andere Leute sind da kommen und denken, das muss so sein, die wollen
bedient
werden von vorne.
Ist so und dort kann man ablesen, in welche Richtung jemand sich bewegt. An solchen einfachen Dingen. Ich hoffe, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Ich hoffe, dass wir zufrieden sind mit dem Brot des Lebens. Ich hoffe, dass wir uns laben am Kelch der Rettung. Ich hoffe, dass wir uns nicht berauschen müssen, wie die übrigen, so wie das heißt. Und ich wünsche, dass wir alle in dieser Einfachheit der Beziehung zu Gott bleiben. Diese Herausforderung hat Jesus nämlich weder seinen Jüngern noch Gott seinem Volke jemals abgenommen. Diese Herausforderung bleibt. Wir werden mal am Festmahl des Lammes teilnehmen. Wir können uns heute noch nicht vorstellen. Müssen wir auch nicht. Aber bis dahin lasst uns teilen mit denen, die in dieser Sehnsucht sind. Wenigstens diese Grundversorgung zu haben. Amen.